Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Wusstest du, dass viele etablierte Unternehmen trotz ihrer Erfahrung und ihres Erfolgs immer noch mit finanziellen Herausforderungen kämpfen? Studien zeigen, dass selbst langjährige Unternehmen oft nur knapp an der Pleite vorbeischrammen, weil sie grundlegende finanzielle Strategien missachten. Aber was, wenn es einfache und wirkungsvolle Methoden gäbe, um deine Finanzen zu optimieren und dein Unternehmen aufs nächste Level zu heben? Zu diesem spannenden Thema darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Heute unterhalte ich mich mit Michael Serve. Michael ist Finanzexperte und selber Unternehmer seit 1995 und er hilft Unternehmen und Selbstständigen mit betriebswirtschaftlichem Know-how, um ihre Finanzen erfolgreich aufzustellen. Du kannst dir sicher sein, du kannst aus diesem Gespräch eine ganze Menge mitnehmen. Ich schätze an Michael, dass er eine sehr klare und verständliche Sprache spricht, die auch wirklich jeder versteht. Also, los geht's mit meinem Gespräch mit Finanzexperten Michael Serve. Lieber Michael, herzlich willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast. Du bist Experte für Finanzen, was für meine Zuhörer, die in der Regel ja auch Unternehmer sind oder Unternehmer werden wollen, ein sehr relevantes Thema ist.
Unbedingt, ja.
Magst du dich mal vorstellen?
Ja, also Michael Serve, Vater von zwei erwachsenen Kindern, beide studieren mittlerweile. Es ist also auch wichtig zu wissen, was dann an Kosten auf einen zukommt, ja. Zumal du das ja in der Regel aus dem Netto bezahlen musst, weil du fast gar nichts davon steuerlich Geld machen kannst. Und ich bin seit 1995, also bin jetzt Baujahr 1970, also 55 Jahre alt geworden dieses Jahr, und seit 1995 bin ich unterwegs als Finanzexperte und Unternehmer und unterstütze Selbstständige und Inhaber kleiner Unternehmen im Endeffekt dabei, die finanzielle Sicherheit und Selbstbestimmung zu erreichen, die sie sich wünschen und die sie sich verdienen.
Boah, das klingt erstmal erstrebenswert. Wie bist du denn zum Thema Geld gekommen? Ich meine, letztlich jeder hat mit Geld zu tun. Jeder hat am liebsten gerne viel auf dem Konto und viel im Portemonnaie. Aber was hat dich dazu bewogen, das zu deiner beruflichen Passion zu machen?
Naja, eigentlich waren das einige, bin ich reingestolpert. Es war also alles andere als geradlinig. Sag mal, was mich dazu qualifiziert, weil ja viele fragen, ja, man braucht einen gewissen Background dazu, dass ich sehr gut in Mathe war. Also ich war in allen naturwissenschaftlichen Fächern sehr gut und ich habe eine sehr, sehr gute Auffassungsgabe und kann sehr gut verarbeiten. Also es stand wirklich immer in meinen Zeugnissen drin, lernt und verarbeitet schnell. Das ist so eine Stärke. Also ich habe eine sehr, sehr gute strategische Denke. Und dazu gekommen, ich fange mal ein bisschen früher an, ist halt, weil ich in der ehemaligen DDR bin, ich geboren und aufgewachsen. Und da habe ich zum einen schon mal sehr frühzeitig gemerkt, was es bedeutet, dass wenn finanzielle Mittel knapp sind, ja, weil meine Mutter mich mit 17 vor die Tür gesetzt hat, also ich war tatsächlich eine Zeit lang obdachlos. Das war jetzt einfach, wir kommen eigentlich aus einem gut situierten Elternhaus, aber war eine Zeit lang obdachlos. Und wenn dir mal so ganz schnell der Boden an den Füßen weggezogen wird und ich mit, ich glaube, 80, 100, 120 Mark war damals, glaube ich, Ostmark. Das im Osten war das Geld noch etwas mehr wert, weil halt alles subventioniert war. Ja, aber trotzdem war es halt nicht viel. Ich konnte keine großen Sprünge machen. Das war eben ein Punkt, wenn du merkst, dass finanzielle Mittel knapp und eingeschränkt sind, aber auch wenn Freiheit eingeschränkt ist. A, eben auch durch diese Obdachlosigkeit, wenn du eben plötzlich nicht mehr die Freiheit hast, das tun zu können, was du willst, wenn plötzlich deine ganzen Grundlagen oder Grundbedürfnisse nicht mehr so einfach gestillt werden können. Und weil mein Vater Belgier ist oder war, weil er mittlerweile verstorben ist, hatten wir natürlich auch Reibungspunkte mit der Stasi. Das heißt also auch, die persönliche Freiheit war halt eingeschränkt. Und deswegen ist alles, was ich tue, unterliegt eben zu diesem Aspekt der Freiheit also und der Selbstbestimmung, weil Freiheit ist für mich der größte Vermögenswert oder Geld, deswegen ja auch Geld, kann man sagen, weil Dostojewski ja gesagt hat, Geld ist geprägte Freiheit. Ja, und das waren so die Punkte. Und dann habe ich mich natürlich auch entsprechend weitergebildet. Ne? Also ich habe das, wie gesagt, auch am eigenen Leib erfahren. Das war auch nochmal ein Punkt als Unternehmer, dass guter Umsatz nicht gleich finanzielle Freiheit bedeutet. Ja, dass eben was dazugehört. Also, dass da viel Potenzial verloren geht, wenn die finanzielle Struktur fehlt. Ja, ich habe also sehr lange gedacht, kriege ich schon Griff und wenn irgendein Probleme auftauchen, dann mache ich das mit steigendem Umsatz alles wieder wett. Ja, so eine gewisse Phase von Selbstüberschätzung. Was, glaube ich, aber auch normal ist als guter Unternehmer. Wenn du gut bist in deinem Fach, dann neigst du auch schon so ein bisschen zur Selbstüberschätzung. Und dann habe ich mich, wie gesagt, eben weitergebildet, ausgebildet oder qualifiziert durch die IHK in Frankfurt als Finanzfachmann. Dann war ich an der Frankfurt School for Finance and Management in Frankfurt, habe Portfolio Management für gehobenes Privatkundenklientel als Studiengang gehabt, bin ISO 29993 zertifiziert, Podcaster mit über 400 Folgen, Buchautor, eins davon ist Amazon-Bestseller geworden und schieß mich tot. Ja, so gewachsen.
Also ist es doch kein Zufall, dass ich über dich gestolpert bin und deinen Podcast schon lange höre.
Ja, nicht so ganz, nein.
Ja, krass. Also das mit deinen persönlichen Erfahrungen hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr prägend ist und auch das Motiv Freiheit, glaube ich, treibt ja viele Unternehmer an. Weil ich sag mal, wenn das nicht so ausgeprägt wäre, dann könnten wir uns auch in irgendeine Fachabteilung setzen und von irgendeinem Abteilungsleiter den Tag diktieren lassen. Mhm. Überspitzt formuliert. Also ich glaube, dass dieses Motiv Freiheit, glaube ich, viele Selbstständige und viele Unternehmer anspricht. Mhm. So, und jetzt hast du dir auf die Fahnen geschrieben, dass die Unternehmer, die du betreust, profitabel sind oder werden sollen. Ja. Warum können die das nicht alleine?
Naja, sie können schon, also ich sag mal, profitabler klingt vielleicht etwas besser oder noch profitabler, ja. Also, ja. Weil zu mir kommen ja nicht die, die jetzt die null auf null sind oder so. Aber trotzdem können Sie es deshalb nicht alleine, weil man lernt es ja in der Regel nicht. Ja, also es gibt ja nicht diese unternehmerische Ausbildung, die man eigentlich bräuchte oder die gut wäre. Auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar, weil das forciert mein Geschäft. Ja, ja. Das entfreut des anderen Leid. Also kurzum, die Leute sind doch super in ihrem Fach und das hast du fast überall. Ja, sie sind Experten und sind richtig gut auf ihrem Gebiet und es hapert, weil die Zeit fehlt, auch so ein bisschen aber eben an betriebswirtschaftlichen Know-how oder an unternehmerischen Know-how. Ja. Mhm. Das zieht sich überall durch. Und das ist halt, wie gesagt, meine Stärke, wo ich halt ansetzen kann durch meinen Praxiserprobung, das vom Schrittesystem, wo ich genau eben dann diese Sachen einfach in den Griff kriege, weil keiner hat ja Zeit für komplizierte Dinge. Ja? Aber der Hauptgrund ist wirklich, sie sind super in ihrem Fach, gehen meistens auch in ihrem unternehmerischen Alltag auf oder haben noch vielleicht noch Familie. Ja? Also viele meiner Kunden haben Familie und Kinder. Und wer hat dann Zeit und Muße, weißt du? Und dann wird man bombardiert von außen, jeder sagt irgendwie was anderes, dann bist du verunsichert und am Ende weißt du gar nichts mehr, was du machen sollst. Ja? Und das führt auch dazu, dass die Leute halt eben nicht diese Profitabilität haben, weil sie sich verrückt machen lassen oder weil sie dann aus Angst was Falsches zu machen, gar nichts machen, ist ja auch ein Grund.
Ja, da sind ja jetzt zwei Aspekte drin. Ne? Das eine ist, was ja auch irgendwo in unserem Schulsystem fehlt, den Leuten irgendwie Geldwissen zu vermitteln. Was ist der Unterschied zwischen Brutto und Netto und wie plane ich sowas langfristig? Das fehlt ja irgendwie im ganzen Bildungssystem.
Da müsste ich kurz reingrätschen. Kannst okay, du das, ja, das merken? Weil ich finde es immer schade, weil auf der anderen Seite, ich habe ja auch so mal ein bisschen als Volontär gearbeitet. Also ich war im Gymnasium, ich habe auch bei Kolping Vorträge gehalten. Ja. Auch, ich habe auch mein erstes Buch von der Wildsau zum Sparschwein unter dem Aspekt geschrieben, weil der deutsche Geld blöd ist oder Geld blöd gemacht worden ist. Ja, und habe gedacht, jetzt musst du ein bisschen Aufklärung machen. Das Ding ist aber, es scheitert ja nicht an der Aufklärung in der Schule, weil wenn du es denen in der Schule beibringst, haben sie ja noch gar nicht das Fundament oder den Nährboden, ja, um das überhaupt verarbeiten zu wollen. Ja, deswegen sagen die Leute, ja, ich kann keine Steuererklärung. Ja, bring doch den Leuten eine Steuererklärung bei, die sie dann 3 Jahre später brauchen. Was soll das bringen? Gar nicht.
Naja, klar, ja. Wenn die in der Schule sind, haben die noch mindestens 5 Jahre Zeit, bevor sie ihre erste Steuererklärung machen müssen.
Ja. Ja. Und die machen ja zum Beispiel Börsenplanspiele, sowas machen die auch. Deswegen sind zum Beispiel meine Kinder auch eher börsenaffiner vielleicht und haben auch frühzeitig auch Fonds und so weiter gekauft. Aber ich glaube, wenn du tiefer reingehst, es müsste berufsbegleitend wäre eigentlich interessant. Wenn du sagst, du fängst mit dem Beruf an, also zu dem Zeitpunkt, wo du es bräuchtest, ja, als Mitarbeiter einer Firma, dann irgendwie eine kleine Mitarbeiterschulung beispielsweise. Ich mache zum Beispiel auch für meine Kunden, die kriegen von mir einfach als Obolus für ihre Mitarbeiter, kriegen die einen Kurs, einen kleinen Finanzkurs, wo die Mitarbeiter finanziell geschult werden. Also auch aus der Prämisse einmal, dass ich als Unternehmer einen Mehrwert bieten kann, aber zweitens auch, dass natürlich finanziell zufriedene Mitarbeiter auch zufriedene Mitarbeiter sind, die weniger mit Lohnverhandlungen um die Ecke kommen oder halt auch weniger in ein anderes Unternehmen gehen wollen. Also das kurz als Einwurf, ja.
Total nachvollziehbar. Von der Seite hatte ich es noch gar nicht betrachtet. Gut, also das eine, wo du sagst, okay, da fehlt vielleicht den fachlichen Experten, den tollen Ingenieuren, den super Technikern irgendwo ein bisschen Bezug zu den betriebswirtschaftlichen Themen. Das kann ich auch aus meinem täglichen Tun nachvollziehen. Es gibt ja auch irgendwie Seminare, Deckungsbeitragsrechnungen für Ingenieure oder so. Also ich glaube, das ist einfach, die reden da auf verschiedenen Ebenen. Und wenn der Kaufmann sagt, da müssen wir eine Rückstellung bilden, da müssen wir was abgrenzen, dann denkt der Techniker, hä? Kannst du das nicht in Kilonewton ausdrücken? Also das kann ich nachvollziehen. Das Zweite, was du eben gesagt hast, fand ich auch spannend. Da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Das Thema Zeit und man hat Unternehmen und Familie, das kann ich auch nachvollziehen, weil wenn du natürlich die ganze Woche irgendwie in deinem Unternehmen schon Gas gibst, dann hast du tendenziell sowieso ein bisschen weniger Freizeit als jetzt jemand, der vielleicht im öffentlichen Dienst arbeitet, was weiß ich was. Klar, dann ist wahrscheinlich, wenn du noch Familienleben haben willst, setzt du dich dann nicht sonntags auch noch hin und vergleichst irgendwelche Sparpläne oder machst einen Kassensturz oder so. Also wenn es nicht muss, weil in der Regel kommt ja auch tatsächlich bei vielen Unternehmern genug vorne rein, dass genau. Man erstmal relativ halbwegs sorgenfrei leben kann. Ne? Also das kann ich auch nachvollziehen. Also du brauchst ja irgendein Triggerpunkt, warum mache ich es denn jetzt? Und das
genau.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und es wäre ja normalerweise immer einfacher, wenn es gerade schon gut läuft, dass es noch besser läuft, weil gerade dann ist ja der Nährboden umso besser, ja. Also die meisten werden halt leider erst aktiv, wenn irgendwas passiert, wenn eine Steuernachzahlung kommt, die unplanmäßig ist. Oder wenn einer krank wird oder wenn man sagt, oh, jetzt, keine Ahnung, jetzt passiert irgendwas Akutes, ja. Mhm. Und normalerweise ist ja Prophylaxe besser, aber Prophylaxe stehen halt die Leute nicht so drauf. Das ist menschlich, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist einfach, jeder, der Rückenschmerzen hat, wird dann, oder man wird aktiv, wenn man Rückenschmerzen hat, wenn es zwickt. Man wird aktiv, wenn der Raucherhusten kommt. Keiner oder die wenigsten sagen im Vorfeld, ja, platt, Quatsch, was ich mache. Und ich sitze hier im Büro, also müsste ich Sport machen. Ja? Mhm. Gibt's auch, aber das ist menschlich, deswegen ist kein Vorwurf. Ja, das ist halt meistens
so. Du brauchst entweder ein Weg von oder ein Hinzu, was stark genug ist.
Ja. Und viele glauben eben auch, dass es so kompliziert ist. Das ist ja auch der Punkt, weißt du, dass die Steuerberater machen alles so kompliziert. Oder wie du das jetzt gesagt hast, weißt du, der Deckungsbeitrag und so weiter, weißt du, ich mache das viel einfacher, das ist meine Stärke. Ich komme halt nicht aus dem BWL, deswegen ist meine Stärke, weil ich es ganz einfach verpacke, weil ich eben auch sage, es muss, wenn es nicht einfach geht, geht es einfach nicht. Ja, und deswegen habe ich ein System, meines Erachtens auch das einfachste System am Markt, wo man halt nur 10 Minuten im Monat braucht und hat halt seine Finanzen im Griff, ja, und hat eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage. Mhm. Ja, also eine Fakten statt Bauchgefühl. Aber die meisten kriegen es ja falsch vermittelt, weil der Steuerberater das irgendwie teilweise so verkompliziert, vielleicht weil er es nicht einfach reden kann oder weil sie es teilweise auch verkomplizieren wollen, um sich wichtig zu machen. Also zum Beispiel so Finanzinfluencer, merke ich das immer, die dann irgendwas über den Äther lassen, wo man denkt, warum erzählst du das jetzt? Das ist doch gar nicht relevant eigentlich, weißt du? Das kann man doch viel einfacher gestalten, ja? Und ich weiß nicht, ob es halt Unkenntnis ist oder nicht die Fähigkeit, richtig dolmetschen zu können oder eben einfach nur, um sich wichtig zu machen.
Verkaufsinteresse.
Ja, möglich.
Ja, spannend. So, ich hatte eben gesagt, ich höre deinen Podcast ja schon relativ lange und du hast den Begriff Fuck You Money geprägt. Was ist für dich Fuck You Money und warum brauche ich das als Unternehmer?
Ja, also geprägt war jetzt zu vermessen, also da kommt ja aus dem Amerikanischen, ja. Das hat mir ein Kunde mal gesagt, der mit mir gesprochen hat und habe gesagt, oh ja, klasse, ist ein schöner Begriff. Und das bedeutet so die hohe Kante in Amerika, ja. Ich habe es halt in Deutschland publik gemacht, sagen wir es mal so, oder vielleicht gesellschaftsfähig oder gesellschaftsfähiger. Also Fuck Me Money im Endeffekt ist keine Arroganz, weil viele immer so eine gewisse Arroganz drin sehen, ja. Das ist es definitiv nicht, sondern es ist für mich so die finanzielle Sicherheit und den Puffer zu haben, um eben Entscheidungen frei treffen zu können. Also frei von Existenzängsten oder frei von Druck. Zum Beispiel den Druck, jeden Auftrag annehmen zu müssen, ja. Das ist Fuck You Money, dass ich also drauf pfeifen kann, um das mal jetzt salopp zu sagen. Also das heißt, bedeutet für Unternehmer und Unternehmerinnen, Nein sagen zu können, beispielsweise zu Kunden, die nicht passen, oder Nein sagen zu einem Projekt, das dich überlastet. Es bedeutet auch, sich zum Beispiel eine Auszeit nehmen zu können, um in neue Ideen zu investieren oder eben auch, um eine Unternehmensnachfolge souverän und ohne finanziellen Druck zu gestalten. Ist ja auch was, weil das heißt, ich muss jetzt nicht, sondern ich kann. Ja, ist eine viel einfache Geschichte und viel schönere Geschichte und eben auch unter dem Aspekt der Selbstbestimmung. Und es ist eben die ultimative Form der Selbstbestimmung und Sicherheit, die es dir erlaubt, dass du, sag mal, das eigene Unternehmen und das eigene Leben nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten kannst. Also, dass du nicht das Leben der anderen lebst. Viele leben ja das Leben der anderen, das Leben ihrer Mitarbeitenden, das Leben ihrer Kunden. Ja, also die bestimmen. Du hast eigentlich keine so richtige unternehmerische Freiheit. Sie reflektieren es oft nur leider nicht, ne? Also, das ist der Punkt ohne finanzielle Zwänge, dass du einfach wirklich die Basis hast, unternehmerisch tätig sein zu können, statt selbstständig.
Ja, und jetzt spinne ich das noch weiter. Das führt ja auch dazu, dass du Spaß haben kannst. Weil wenn du nicht Nein sagst zu Kunden oder Projekten, wo du eigentlich schon weißt, das ist eigentlich immer sehr anstrengend mit dem Kunden oder das Projekt, das passt uns eigentlich gerade gar nicht rein. Also wenn du diese Souveränität nicht hast, Nein zu sagen, dann hast du ja Zeit versetzt, hast du dann diese Projekte und Kunden, mit denen du dann klarkommen musst. Auch wenn du vorher eigentlich das Bauchgrummeln sagt dir vorher schon, ach komm, mit dem Kunden hat es doch schon dreimal irgendwie ganz doof geknirscht. Aber ich brauche Arbeit, dann machen wir es auch das vierte Mal. Und es wäre natürlich viel cooler, wenn man sagen könnte, ne, brauche ich nicht. Das passt irgendwie nicht zu unseren Zielen, nicht zu unseren Werten. Und dann könnte man viel souveräner und hat dann nachher auch viel mehr Spaß in der Arbeit.
Genau. Selbstbewusster Souveräner hast du richtig. Und genau, und das ist klar, weil du, schon mal, meine Frau kommt ja aus oder ist, arbeitet seit 35 Jahren im Krankenhaus und die hat ja auch im Hospiz gearbeitet. Und wünscht sich niemand am Ende des Lebens noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. Auch das ist fuck you, meine. Das heißt, ich habe die Freiheit, eben das zu tun, was ich möchte. Aber auch niemand, oder die sagen meistens, wenn sie eben das, die Möglichkeit haben, ihr Leben zu reflektieren, dann sagen die meisten, weißt du, ich hätte gerne mehr zu mir gestanden. Ich hätte gerne mehr das gemacht, was ich bin, oder mehr mein Leben gelebt. Das sagen die meisten, ja. Und das ist für mich halt fuck you, meine. Mittlerweile habe ich den Begriff nicht mehr so publik.
Mhm.
Weil es halt eben für viele so dagegen heißt, ne? Und ich bin ja eher dafür, verstehst du? Und deswegen habe ich halt fuck you money. Ich fand den Begriff immer schön, aber deswegen ist es so ein bisschen im Sande verlaufen.
Ja, was du schilderst mit der Hospizerfahrung von deiner Frau, kann ich auch nachvollziehen. Da gibt es ja ein ganz spannendes Buch auch, was Sterbende sich am meisten wünschen oder irgendwie sowas. Eine australische Sterbebegleiterin geschrieben.
Die Gronnie May oder
so. Ja, genau. Die war das. Ja. Und das ist ja tatsächlich so, dass die Leute sich eigentlich mehr Zeit für Beziehungen, ein besseres Verhältnis zu den Kindern, irgendwelche Erlebnisse wünschen. Ist da keiner dabei, der sagt, ich hätte gerne 100.000 Euro mehr auf dem Tagesgeldkonto.
Genau.
Das ist bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt auch hier führen, über Geld ja auch nicht ganz ausblenden. Und dein typischer Kunde, aus was für einer Situation oder in welcher Lebensphase kommt der? Ist das eher jemand, der sagt, okay, ich habe jetzt meinen ersten gut bezahlten Job, ich will was systematisch beiseite legen? Oder ist das eher jemand, der sagt, ja, ich bin schon Mitte 50, ich merke langsam, ich komme mit meiner Rente nicht klar, wie kann ich noch gegensteuern?
Ja, so alles so ein bisschen von denen. Also ich sag mal, es ist weniger eine Frage des biologischen Alters, sondern vielmehr eine Frage eher der unternehmerischen Phase und des Bewusstseins.
Ja.
Also welches Bewusstseinslevel habe ich? Mhm. Also das heißt, meine Kunden kommen oft an einen Punkt, an dem sie merken, hey, ich arbeite viel, mein Unternehmen läuft an sich gut und das machen sie auch schon mehrere Jahre. Also in der Regel so über 10 Jahre sind die halt schon unternehmerisch tätig und dann reflektieren die halt und so sagen, Mensch, ich arbeite viel, Unternehmen läuft an sich gut, Auftragslage ist ganz gut, aber trotzdem fühle ich mich irgendwie finanziell unsicher. Ja, und auch sorge mich so ein bisschen um die Zukunft oder um die Zukunft meiner Familie. Ja, kann ich die künftigen Rechnungen ganz entspannt bezahlen? Bin ich entspannt in der Rente? Kann ich meine private Krankenversicherung also alles ganz entspannt bezahlen? Das heißt, sie sind also schon oft sehr etabliert, also einige Jahre auch tätig und spüren aber dann irgendwann eine Diskrepanz zwischen dem Einsatz, den sie bringen, und dem, was am Ende übrig bleibt. Also die Diskrepanz zwischen Umsatz und Kontostand, ja, und ja, genau. Und daraus resultiert im Endeffekt der Wunsch nach Kontrolle, nach echter finanzieller Kontrolle, nach einem einfachen System. Ja, also was dann nicht nur hilft, mehr zu verdienen, sondern auch mehr von dem zu behalten.
Und jetzt sollte man aber doch eigentlich meinen, also so ein Unternehmer, der sein Unternehmen da richtig gut im Griff hat und so weiter, dann machen ja die Unternehmen auch Rendite, der kriegt da sein Geschäftsführergehalt, der kriegt vielleicht noch eine Tatheme, der kann da Gewinnausschüttungen machen. Wenn das jetzt eine einfache Gesellschaftersituation ist, kann er sich ja eigentlich so viel ausschütten, wie er will, oder so viel im Unternehmen lassen, wie er braucht. Warum braucht er denn noch zusätzlichen Vermögensaufbau? Das Unternehmen ist doch der Wert.
Ja, absolut. Bin ich auch bei dir. Also das besagt übrigens auch die Statistik. Also wenn man eine Statistik von Millionären anschaut, von Einkommensmillionären, dann sind über 80% sind unternehmerisch tätig oder selbstständig tätig. Ja, also nicht, das sind nicht Immobilienbesitzer oder Aktionäre, sondern das sind selbstständige Unternehmer, Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens. Aber jetzt kommt eben der Punkt, also das heißt, kurze Bestätigung von dir, der Geschäftssinn ist auch die beste Geldanlage.
Mhm.
Ja, das vergessen leider viele, die sich dann eben verrückt machen lassen, zum Beispiel durch irgendwelche anderen Anlageformen und sagen, ich muss unbedingt noch Immobilieninvestor werden. Sein, nee, musst du nicht. Ja, außer du bist Immobilienunternehmer. Ja, aber dein Geld verdienst du in deinem Unternehmen. Aber wie gesagt, aber gleichzeitig brauchst du ja eine Redundanz. Ja, also auch Sicherheit. Also bei mir in meiner ganzen Arbeit geht es ja viel um Sicherheit und Selbstbestimmung und dafür brauche ich eine Redundanz. Und Redundanz bedeutet, also meine Philosophie ist im Endeffekt, dass das Unternehmen so profitabel gestaltet wird, so finanziell gesund aufgestellt wird, dass es eben nicht nur den Lebensstandard oder den Lebensunterhalt sichert, sondern auch regelmäßig Überschüsse generiert.
Ja.
Ja? Weil mit diesen Überschüssen, nur die Überschüsse außerhalb des Unternehmens, die bringen die Redundanz, ja, dass ich also systematisch damit entweder innerhalb oder außerhalb des Unternehmens, also innerhalb des Unternehmens oder eben in meinem Privatvermögen, Vermögen aufbaue. Ja, also dass ich praktisch ein zweites Standbein zu meinem Unternehmen habe und das zweite Standbein ist eben der Vermögensaufbau.
Ja, macht total Sinn. Also ich habe neulich mal irgendwie mit einem Unternehmer gesprochen, der sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt, wo, ob er jetzt das Geld in Bitcoins oder in was weiß ich was, wo ich mir gedacht habe, also eigentlich kannst du es doch lieber im Unternehmen arbeiten lassen, du kannst weiter wachsen, Leute anständig zu entlasten, was weiß ich, was aber gleichzeitig eben auch über eine hohe Arbeitsbelastung klagt. Bei dem Stress, den er hat, hätte er vielleicht eigentlich lieber in eine gute Assistenz investieren sollen, da hätte er vielleicht mehr von gehabt. Also so, ja, verstehe ich. So, jetzt aber gleichzeitig ja, dass das Unternehmen, auch wenn es profitabel ist und einem finanziell irgendwie auch ein Polster aufbaut, ein Unternehmen ist ja doch ein bisschen riskanter, als wenn ich jetzt sage, hier lieber Sparkassen oder Volksbank Sachbearbeiter, packen mir das aufs Tagesgeldkonto. Ich habe ja keine Einlagensicherung. Gehst du mit deinen Leuten auch oder deinen Kunden oder Klienten auch her und guckst, okay, wie sieht Risikovorsorge aus, wenn es vielleicht im Unternehmen mal nicht läuft?
Absolut, weil sonst wäre ja auch wieder nicht der Aspekt der Selbstbestimmung und Freiheit gegeben bei mir. Ne? Also wie gesagt, das beinhaltet ja mein Fünf-Schritte-System. Nur, wie gesagt, also es ist natürlich nicht wegzudiskutieren und absolut richtig, dass unternehmerisches Handeln immer mit Risiken verbunden ist. Ja? Auch wenn ich es natürlich selber bestimmen kann, wenn ich reflektiert bin und eben hin und wieder mal prüfe, wo bin ich fragil, wo bin ich anfällig. Das sollte man natürlich immer machen. Ja? Dass man, also ich habe immer das Credo, hope for the best, plan for the worst, also hoffe auf das Beste, plane für das Schlimmste. Und dazu gehört eben eine vernünftige Risikovorsorge. Und das ist natürlich auch Kernelemente eben meiner Beratung beziehungsweise meines bewährten Fünf-Schritte-Systems. Also Beispiel, dass ich Transparenz schaffe, dass ich weiß, wo geht mein Geld genau hin, weißt du? Also, dass ich halt, oder dass ich mich um Puffer und um Reserven kümmere, dass ich also genug Liquidität habe. Das ist ja Fuck you, Money, ist ja auch nichts anderes als eine gewisse Form von Liquidität. Dass ich ein gutes Cashflow-Management habe, ja, das ist das A und O. Dass ich die Klarheit über die Kosten und die Fallhöhe habe. Also, dass ich weiß, wie weit kann ich denn fallen, also wie viele Reserven brauche ich dafür und dass ich dafür auch ein Frühwarnsystem habe. Auch das haben wir, dass du halt frühzeitig schon erkennen kannst, oh, warte mal, hier ist Gefahrenverzug. Ja? Mhm. Auch das macht ja Sinn, weil, wie gesagt, wir haben ja eh genug Risiken, dann ist ja gut, wenn ich zumindest Sachen, die ich planen könnte, planen kann. Ja. Und das ist halt eine Stärke von uns. Oder auch, dass wir durch den Fokus auf die profitablen Bereiche das Unternehmen widerstandsfähiger machen gegen Krisen. Ja, ist ja auch logisch, wenn ich weiß, womit ich mein Geld verdiene, so wie wir gerade gesagt haben, dass ich halt eben nicht immer nur alles annehme. Ich habe immer gesagt, wer Ja sagt, macht Umsatz, wer Nein sagt, macht Gewinn. Ja, oder wer sich es leisten kann, Nein zu sagen, macht Gewinn. Ne? Und auch eine Redundanz, wie ich es angesprochen habe. Redundanz zum Beispiel, dass du ein Grundrauschen hast. Ich habe vielleicht ein Beispiel, ich habe gestern mit einem Online-Unternehmer gesprochen, habe gesagt, pass auf, ihr dürft euch nicht nur auf Shopify und Meta beispielsweise verlassen, sondern eben irgendwie auch eine organische Abnahmekette haben, ja, wo du sagst, nicht wo ich reich werde, wo ich krass skalieren kann, sondern wo ich ein Grundrauschen habe, dass wenn alles andere wegbricht, dass zumindest diese Säule da ist, um meine Kosten zu bezahlen. Oder ein Teil, das bringt Ruhe rein. Ja.
Ja.
Und natürlich eben das, wie wir am Schluss gesagt haben, auch der Aufbau des Privatvermögens auch außerhalb des Unternehmens.
Ja. Gibt so Klassiker, wo du immer wieder dir, ich sag mal, vor die Stirn steckst und sagst, oh, warum kriegen die Unternehmer das nicht in die Rübe? Gibt es da eben so wiederkehrende Dinge, wo du sagst, ey, da haben eigentlich alle ein Thema oder ist das nur dieses sich Zeit nehmen für Finanzen?
Nee, meistens, dass die Klarheit fehlt. Also, dass viele Unternehmer eben aus der Prämisse heraus sagen, ich habe es schon im Griff. Natürlich haben die ihr Unternehmen im Griff, aber dass halt zu viel bauchgesteuert ist, ja, zu viel Pima-Daumen-Rechnung drin ist. Und natürlich auch dieser bekannte blinde Fleck, den jeder hat. Deswegen schon mal, eigentlich ist es logisch, dass du dir immer einen Berater zur Seite ziehst. Eigentlich, aus normalen Logik heraus. Also das sieht man zum Beispiel im Fußball oder so überall. Normalerweise haben die Leute im Sport, obwohl die top sind in dem, was sie tun, das sind Top-Fußballspieler, trotzdem haben die einen Coach. Und wer wird gefeuert, wenn das Fußballspiel nicht gewonnen wird? Dann wird der Coach gefeuert, ja, nicht der Spieler. Also die wissen um die Stärke und um die Schwächen, ne, von was ein Coach ausmacht oder wie erfolgsentscheidend ein Coach ist. Oder jemand, der halt, ich will mich jetzt nicht als Coach bezeichnen, aber der halt ein System gibt. Weil warum soll ich denn immer alles selber machen? Es kostet doch viel zu viel Geld. Also ich kaufe mir doch auch einen Computer und bastel mir nicht eine Rechenmaschine zusammen. Ja? Also auch da kaufe ich einen. Aber ich weiß nicht, in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen verrufen. Wir haben zu sehr meines Erachtens diese Baumarktmentalität. Ja,
ja entweder das und es gibt natürlich auch Leute, die sich als Coach deklarieren, die aber vielleicht nicht die Expertise haben oder die dann sehr, sehr laut schreien und wo dann vielleicht doch nicht so viel dahinter ist. Also ist schwer pauschal zu beurteilen, aber das ist schon, gerade beim Thema Finanzen sind wir vielleicht dabei auch sehr, ich sag mal, banken- und versicherungsgeprägt. Ne? Unser Staat sagt ja, der Arbeitgeber muss die Mitarbeiter aufklären, ich muss denen ja Beratung anbieten. Das Thema Entgelt oder über Entgeltumwandlung ist ja quasi die Direktversicherung schon irgendwie netto optimiert und ne? Ja. Und jetzt hast du natürlich die klassischen Bankstrukturen müssen in Zeiten von Digitalisierung natürlich auch gucken, wie kriegen sie ihre Glaspaläste finanziert. Das ist sicherlich irgendwo auch Dinge, da brauche ich eine Bank und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ganz viel Kompetenz. Aber ich habe persönlich da auch mal Erlebnisse gehabt, wo ich gesagt habe, ich ich wollte eigentlich hier nur ein Bankthema klären und nicht eine Zahnersatzzusatzversicherung für meine Tochter mitnehmen. Ne, wo du dann schon merkst, die sind auch sehr verkaufsorientiert heutzutage. Und ja, ich sag mal, wenn du dann schlecht Nein sagen kannst, dann machst du vielleicht nochmal einen Abschluss, den du eigentlich nicht brauchst.
Ja, ist richtig. Allerdings sollte das natürlich ein Unternehmer schon, ja. Ich sage meinen Kunden auch immer, schlaf bitte drüber, weil es mir schon alleine wichtig ist. Ja? Also selbst wenn Leute sagen, ich will jetzt gleich entscheiden, Michael, ich habe es verstanden, ich will zu dir, und dann sage ich, trotzdem schlafe nochmal eine Nacht drüber. Ich will Leute, die reflektiert sind. Ja, aber weißt du, ich bin bei dir. Auf der anderen Seite, was ich nicht verstehe, warum dann Leute in anderen Bereichen wieder so stark gutgläubig sind. Weil ich mir denke, so, wenn ich die Werbungen anschaue und mir denke, die würden ja die Werbung nicht schalten, wenn sie nicht funktionieren würde. Ja, also zum Beispiel auch gerade bei Geschäftsführern sich immer wieder, möchtest du steuerfrei ins Privatvermögen? Was verkaufen die einfach nur Unterstützungskasse beispielsweise? Ja, bist schon 3 Jahre Geschäftsführer, 5 Jahre gibt es deine GmbH, und dann kannst du so und so viel kannst du steuerfrei in dein Privatvermögen überführen. Und die laufen, die machen Millionen Umsätze, was verkaufen die einfach nur eine Unterstützungskasse? Ja, also eine betriebliche Altersvorsorge. Oder irgendein anderer, die eine fondgebundene Rürup, wo sie sagen, ETF von der Steuer absetzen. Ja, das heißt, dann habe ich auch irgendwie entweder eine 363 betriebliche Altersvorsorge beispielsweise, die in ETFs anlegt, oder eine Rürup, die in ETFs anlegt. Und die machen Umsätze wie blöd. Ja, obwohl das eigentlich ist, schon ein bisschen Bauernfängerei, habe ich so den Eindruck, ne? Aber es funktioniert, weißt du? Und dann, ja, das ist auf der anderen Seite, habe ich das wieder, was ich nicht verstehe. Und man kann sich auch, ich teile es, also ich kann es schon, weil ich bin ja auch ein paar Mal auf die Nase gefallen. Also mich haben auch schon ein paar Leute mit Schokolade in den Keller geführt. Aber man muss halt daraus lernen und sagen, pass auf, da muss ich halt Garantien einfordern. Ja? Also ja. Ich bin bei der Naivität, ist nicht angebracht. Und ich, ja, wir werden oft ausgenutzt. Ja, alle wollen nur das Beste und das ist unser Geld. Ja, dann muss man halt irgendwie, ich bin ja auch manchmal bereit, wo ich sage, okay, dann gebe ich halt eine Garantie, ja, Gottes Namen.
Ja, und wir als Unternehmer sind natürlich insofern eine attraktive Zielgruppe, weil wir eben in der Regel ein überdurchschnittliches Einkommen haben, weil wir in der Regel niemanden fragen müssen, ob wir es dürfen. Also so ist natürlich dann vielleicht auch ein bisschen einfacher als bei anderen Zielgruppen, wo vielleicht auch gar nicht so viel zum Investieren vorhanden ist.
Genau.
So, jetzt sind wir hier im Nachfolgeschmiede-Podcast, wo ja sehr viele Leute zuhören, die sich irgendwie mit dem Thema Unternehmensnachfolge auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt das Szenario spinne, es gibt ein Senior-Unternehmen, der Unternehmer, der möchte sein Unternehmen abgeben, hat vielleicht jemanden in der Familie, vielleicht aber auch nicht. Hast du Berührungspunkte? Wie machen das deine Kunden, wenn sie jetzt so in den, ich sag mal, jenseits der 60 Jahre sind, das Thema ansteht? Wie sind da deine Erfahrungen? Sind die recht schnell dabei, das Unternehmen an irgendeinen Finanzinvestor zu verkaufen? Wie sind da die Zahlungsmodalitäten? Spielt das in die Familien eher rein? Wie sind da so deine Erfahrungen aus der Finanzseite?
Also ich muss sagen, ich habe meistens so meine älteren Kunden, die ich habe wenig Nachfolgegeschichten drin bei mir, muss ich sagen, ja, weil meine Kunden meistens so bis 55, ich glaube die Ältesten über 60 oder sowas, die dann noch, aber meistens kommen und sagen, ich will noch was für die Altersvorsorge machen. Und die haben dann meistens innerhalb der Familie irgendeine Regelung. Ja, also in der Regel, das hast du ja schon mal bestätigt, dass 53% innerhalb der Familien weitergegeben werden.
Ja.
Und das teile ich auch bis auf meine Arztkunden. Ich habe einige Facharztkunden. Okay. Dort interessanterweise finden die innerhalb der Familie, warum das so ist, kann ich nicht sagen, keine Nachfolge, obwohl Arzt nach wie vor ein lukrativer Job ist. Ja? Mhm. Also wenn man erst recht, wenn man es richtig macht, kann man es wertekonform. Ja? Also wenn viele überdenken, ah, das kann ich mit meinen Werten. Doch, du kannst nämlich auch mit einer hohen Wertevorstellung auch sehr gutes Geld verdienen. Und ansonsten, wie gesagt, meistens, oder zumindest ich ebne ja das Ganze durch die Klarheit, ne, und dann geht so ein Übertrag natürlich auch viel, viel einfacher und schneller und natürlich eben auch, weil das Geld da ist, auch wieder viel sorgenfreier. Ne?
Also ja,
du hast halt einfach, haben wir immer vorhin gesagt, du bist nicht auf den Erlös angewiesen, weil das Geld ja parallel da ist. Also ich sage ja auch immer, bitte verlasst euch nicht, bitte nicht auf euren Firmenwert.
Ja, genau, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Das kann ja, also erstens, wie ist der Firmenwert ermittelt? Wie belastbar ist der? Wie viel Prognose und Traumschlösser sind da drin?
Ja.
Das ist ja, da geht ja die Diskussion schon mal los, wer hat wie den Unternehmenswert und auf Basis welcher Zahlen ermittelt. Und dann, das ist natürlich jetzt auch super spannend, dass du das anführst, wenn ich als Seniorunternehmer genug privat vorgesorgt habe, tue ich mich vielleicht ja auch leichter, einem Kind, einem Mitarbeiter, jemand anders einen Freundschaftspreis zu machen und braucht dann nicht den letzten Euro daraus. Das ist ja dann auch was, wo ich vielleicht sage, okay, komm, ich komme so oder so klar mit meiner Rente und ich muss hier nicht das Letzte noch rausquetschen oder das die Beziehung zueinander gefährden.
Genau. Also du hast im Endeffekt, ermöglichst du dir eine Übergabe aus einer Position der Stärke und der Gelassenheit heraus.
Genau. Ja, und zusätzlich, wenn das Unternehmen stabil und lukrativ läuft, kannst du dir ja auch, ich sag mal, in einer Übergangsphase erlauben, ein bisschen mehr Zeit in Einarbeitung des Nachfolgers zu investieren. Ne? Also wenn du jetzt nicht jeden Tag Angebote und Rechnungen schreiben musst, weil sonst nicht genug Geld reinkommt, hast du ja vielleicht auch mal einen Tag, eine Woche Zeit, wo du deinen Nachfolger in Ruhe mitnehmen kannst, den bei Kunden vorstellst oder bei Lieferanten vorstellst oder wie auch immer.
Genau. Das ist ja der Punkt 3 von meinem System, dass man eben ja genau schaut, wo ist die Profitabilität in meinem Unternehmen, und dadurch hast du natürlich auch immer mehr Zeit als Konsequenz. Ja, Pareto ist ja jedem ein Begriff, nur die meisten leben Pareto nicht. Ja, also normalerweise heißt das auch, lass 80% deiner Arbeit weg, ja, und du hast nur 20% Umsatzeinbruch. Wissen alle. Ja, trotzdem kriegen sie es in der Praxis nicht umgesetzt, merke ich halt. Ja, und das ist zum Beispiel, also jetzt ein bisschen klischeehaft, Pareto, aber nur, weil das die meisten kennen. Du zuckst aber gerade, Benedikt.
Ja, weil ich mir glaube, bei manchen ist das gar nicht so klar, wo kommt denn mein Ergebnis her?
Nee, ist bei vielen nicht klar. Ja, also ist das zu viel Bauchentscheidung.
Mit welchen Produkten, mit welchen Dienstleistungen mache ich denn meine Marge?
Genau.
Ne, das ist
den meisten nicht bewusst.
Genau.
Weil die meisten auch keine richtige Vorstellung von Gewinn haben. Wenn ich die meisten frage, was ist Gewinn, dann sagen die, nee, ja, das ist im Endeffekt meinetwegen als Aussage ist Umsatz abzüglich Wareneinkauf oder so. Ja, ich sage, nee, das ist nicht Gewinn. Gewinn ist eine ganz andere Baustelle, ja.
Ja, und dann kommt, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal noch dazu, gerade bei älteren Unternehmen mit so Historie und was weiß ich was, vielleicht auch irgendwie noch so gewisse Glaubenssätze, also das Produkt oder den Geschäftsbereich, das können wir nicht abstoßen, das machen wir schon seit 110 Jahren, dafür waren wir immer bekannt und so, wo du denkst, ja, aber es bringt halt nichts, wenn man an sowas festhängt, bis das Unternehmen komplett in Schieflage gerät. Ne? Also wir haben damals, als ich meinem Vater bei der anderen Firma nachgefolgt bin, haben wir irgendwann auch eine Entscheidung getroffen, haben uns lange schwer mitgetan, eine gewisse Dienstleistung nicht mehr für eine gewisse Kundengruppe zu erbringen. Hm. Und das war schwierig, vor allem für meinen Vater, weil er das halt gewohnt war, damit 110% Angebote zu schreiben und so weiter.
Ja.
Und wir haben auch gesagt, nee, das ist so kleinteilig und das ist so wenig profitabel, das lassen wir weg. Wir schreiben den Kunden einen netten Brief und sagen denen, pass auf, diese Dienstleistung können wir euch nicht mehr anbieten. Für die und die Projekte sind wir weiterhin euer zuverlässiger Partner, aber den Bereich sucht euch bitte wen anders. Hm. Und ich sag mal, das war in einem halben Jahr erledigt. Das haben alle Kunden relativ schnell verstanden. Und wir hatten dadurch nicht nur mehr Profitabilität, sondern auch viel mehr Ruhe, weil eben dieses kleinteilige Geschäft war weggefallen. Und damit hatten wir eine ganz andere Möglichkeit, unsere Ressourcen zu planen. Weil wir nicht mehr nur Tages- oder Stundeneinsätze geplant haben, sondern auch mal waren das Projekte, die gegenüber mehrere Wochen, weil wir das Kleine weggelassen haben.
Genau.
Also das kann ich schon verstehen. Ja.
Aber ich verstehe eben auch, warum die Leute nicht loslassen können, weil es eben zu viel am Bauch hängt oder zu viel Emotionen drin sind. Und deswegen schaffen wir zum Beispiel in Schritt 3 ja diese Klarheit, wo du dann genau erkennst und sagst, okay, damit ist im Endeffekt das Geld verdient. Also das heißt, du siehst es schwarz auf weiß und dann fällt eine Entscheidung leichter, weil du sagst, habe ich eine Datengrundlage, ja, wo ich faktenbasiert entscheiden kann und mir bewusst bin, was bedeutet das eigentlich? Und ich habe hier eigentlich eine Vorstellung, so wie du gesagt hast, dass meine Kunden das kaufen und lieben, und jetzt habe ich aber plötzlich eine evidenzbasierte Studie und merke, nee, die wollen das ja gar nicht mehr so. Das habe ich mir die ganze Zeit nur schön geredet. Ja, ich habe das ja damals am eigenen Leib auch erlebt. Ich habe mich auch tot gearbeitet und dann habe ich, wo ich meinen Pilotenschein damals gemacht habe und mein erstes Buch geschrieben, habe ich auch noch meine ganze Firma jeden Stein umgedreht und habe mir aufgeschrieben und analysiert, womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Also habe das mal auseinandergenommen, inklusive Reklamationen. Also was hat das auch für Spätfolgen, das Ganze? Also nicht nur die Momentaufnahme, sondern Spätfolgen. Und dann habe ich mir ich habe 17% Umsatzeinbruch gehabt, also fast typisch Pareto, und bin von über 23 Terminen auf 2 pro Woche runter. Ja, also es war verrückt, was da passiert ist. Und nach einem halben Jahr hatte ich im Endeffekt meinen alten Umsatz wieder, ja, weil du plötzlich Zeit hast. Ja, und ich hatte plötzlich mal Zeit. Ja, ich konnte, wie gesagt, ja dann meinen Pilotenschein fertig machen und das Hobby auch ausleben. Und deswegen, ich weiß schon, wovon ich spreche. Ich verstehe aber auch, wie lange man das rauszögert, weil man eben denkt, ja, ich habe es schon im Griff, funktioniert ja irgendwie. Ja.
Naja, genau. Wenn dieser Anlass nicht kommt, dass ich was ändern muss, schiebst du es vor dir her. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Nachfolgerseite gucken, wenn ich jetzt Unternehmensnachfolger bin irgendwo meinem Vater oder meinem ehemaligen Chef nachgefolgt, wann ist denn dann der günstige Zeitpunkt zu sagen, jetzt fange ich mal an, mir die Finanzen mit System anzugucken?
Ja, so früh wie möglich, logischerweise. Ja, okay. Ja, oder ja, was heißt logischerweise? Also so früh wie möglich. Du würdest dir die Frage nicht stellen, weil manche...
Liegt auf der Hand, ja.
Ja, liegt eigentlich auf der Hand. Weil schon mal, es ist ein tiefes Verständnis für die Finanzen. Es ist von Junior-Chef oder von alten Chef, eigentlich egal, ist es nicht ein nice to have, ja, sondern das ist eine absolute Notwendigkeit, weil es geht ja darum, die finanzielle DNA des Unternehmens zu verstehen. Also, dass ich weiß, wo wird das Geld verdient? Wo fließt das Geld hin? Wo liegen die Chancen? Wo liegen die Risiken? Ja, wie können wir nachhaltig wachsen und wie können wir die Gewinne sichern? Das ist doch elementar. Ja, das ist der Hebel. Ja, und wenn ein Nachfolger eben von Anfang an in die Finanzsystematik, ja, also wie ich es zum Beispiel mit meinem 5-Schritte-Ansatz etabliere, eingebunden ist, dann wird die Übergabe auch ungleich einfacher und sicherer.
Ja.
Logischerweise.
Und ein angenehmer Nebeneffekt, wenn der oder die Nachfolgerin da irgendwie auch eine gewisse finanzielle Kompetenz hat, fällt es ja auch leichter, auf Augenhöhe mit den kaufmännischen Mitarbeitern zu sprechen. Also wenn jetzt
und
nicht
mit Banken, nicht nur
also Banken, ne?
Du beeindruckst, du schaffst Vertrauen beim Senior, bei Banken und so weiter. Ja, also der wenn du das die Finanzen im Griff hast, ja, ob eben als eines Nachfolger, dann sicherst du nicht die nicht nur die Zukunft des Unternehmens, sondern auch deine eigene.
Ja,
das
genau,
ist die Basis. Siehst du bei vielen auch etablierten Unternehmen, die plötzlich von heute auf morgen weg sind, wo du denkst, was ist denn da passiert? Ja klar, weil die eben keine, Entschuldigung, Fuck You Money hatten, so wie wir es vorhin gesagt hatten, keine Mindestfallhöhe errechnet haben, ja, keine Redundanz. Das ist genau das, was wir besprochen hatten.
Ja, und wenn du dann im Bankgespräch, du brauchst Fremdkapital und dann im Bankgespräch nur rumstammelst und keine belastbaren Zahlen hatten, ja gut, dann sieht es natürlich schnell doof aus. Ja.
Und ich kann, das ist halt, was meine Kunden auch immer sagen, wenn sie denn mal zur Bank müssen oder wenn wir halt mal irgendwo Liquiditätspolster irgendwie fremdfinanziert brauchen, wie auch immer, ja, dann sagen die mir regelmäßig, es ist der Hammer, wie beeindruckt die Banker waren, ja, und wie leichter du das in der Verhandlung hattest und wie günstiger auch dein Zins ist, weil die Banken merken schon, oh, der weiß, wovon er spricht. Das beeindruckt natürlich die Banker, weil die meisten kommen wirklich teilweise mit irgendwelchen wilden Zettelchen und keine richtige Forecast-Betrachtung oder sowas. Und das mache ich ja alles ganz einfach. Und dann steht er da mit einem Prospekt und denkt, wow, sagt der Banker. Sagen mir alle, wenn sie von der Bank kommen, der Banker war beeindruckt oder die Bankerin.
Ja, so eine schöne Bestätigung für das, was du tust.
Genau.
Siehst du denn noch irgendwelche besonderen Trends oder Herausforderungen auf uns Unternehmer zukommen, jetzt abseits von den globalen Krisen, die sowieso überall unterwegs sind?
Ja, wobei, also ganz kurz, wenn ich das mal sagen darf, diese Krisen sind im Endeffekt gut, weil diese Stressoren zeigen, wer es drauf hat und wer nicht. Ja, also das führt auch immer zu einer sehr positiven Veränderung. Also deswegen bin ich ein Fan von solchen Stressoren, weil, kennen wir auch, wir brauchen leider halt diese Stressoren, um uns auch zum Positiven zu verändern. Das ist so, ja. Also ja. Not macht Erfinderin, ist eine alte Weisheit. Aber ich glaube, so die großen Herausforderungen sind sicherlich auch die zunehmende Komplexität, die wir haben am Markt. Mhm. Da merkst du, dass auch gerade ältere Semester damit überfordert sind. Ob das jetzt KI ist, ob das mehr Verwaltung, Administration und so weiter ist, das steigt ja überall, ja. Und die Anforderung, früher konntest du einfach mal eine Homepage machen, heute wirst du gleich abgemahnt, wenn das nicht irgendwie passt. Also das ist ja von allen Sachen oder von allen Seiten gibt es Anfälligkeiten. Und eben auch die wirtschaftliche Unsicherheit, wie du das gesagt hast, die viele Unternehmer spüren. Das ist ein Punkt. Und ich sehe es aber auch nochmal da drin, das hast du vorhin, was du, glaube ich, so angedeutet gehabt, dass man widerstehen kann. Also es gibt immer mehr so shiny Objects. Ob das jetzt, das kann auch eine KI sein, aber jetzt zum Beispiel in meinem Bereich auch Geldanlagen. Ja, so du hast das mit Bitcoin, dann waren es die NFTs, dann sind es die digitalen Immobilien. Und da Nein sagen zu können, widerstehen zu können, zu sagen, hey, das ist nicht mein Spielfeld, weil eben mein Geschäftssinn ist die beste Geldanlage. Und dann, damit ich ja meine beste Geldanlage nicht gefährde, also meine Zeit als Unternehmer, muss ich das, was ich als Vermögen redundant aufbaue, muss einfach und passiv gehen.
Ja.
Ja, also viele fühlen sich da eben von dieser Informationsflug erschlagen und schieben dann das Thema Finanzen auch vor sich her, obwohl sie wissen, wie wichtig das ist. Ja, das ist so die Herausforderung. Das heißt eben, als Trend wäre das dann, dass man, sag mal, so eine Sehnsucht hat, das merke ich immer mehr nach Entlastung.
Mhm.
Und nach Systemen, sag mal, die nicht nur Zahlen liefern, sondern eben auch echte Entscheidungshilfen sind. Also die das schnell und unkompliziert dir helfen. Weil kompliziert gibt's eh schon genug.
Naja, ich würde es mal als Klarheit beschreiben, ne? Also da draußen, du kriegst ja ganz viele Dinge auf den Tisch und jeder sagt dir, mach rechts rum, mach links rum, mach geradeaus. Und dann zu sagen, nee, komm, ich behalte meinen Fokus. Guck, was passt zu mir, was kann ich leisten, wie baue ich es auf? Und dann muss man natürlich diese Komplexität oder diese Dinge, die da vielleicht auch manchmal verlockend allein herangetragen werden, auch mal souverän ablehnen.
Ja, das ist richtig. Ja, auch da Nein sagen können zu den richtigen Sachen, ne?
Ja,
oder zu den falschen Sachen in dem Fall.
Ja, und zu den Stressoren, das finde ich auch, zumal manchmal vielleicht auch so ein bisschen das als Hygienefaktor dienen kann. Also wir haben in manchen Umfeldern ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn mal der ein oder andere, der eigentlich eh nicht seriös gewirtschaftet hat, also ich will jetzt keinem was Schlechtes wünschen, ne? Aber wir haben halt einmal damals diese Corona-Geschichten mit der ausgesetzten Insolvenzpflicht, ja, das war ja tödlich, das war ja klar, dass da 3 Jahre später die ganzen Firmen umkippen, die vorher sich nicht melden mussten, ne? Und ich glaube, da so ein bisschen Bereinigung wird, nicht, dass ich jetzt jemandem was wünsche, aber dann weißt du halt auch irgendwann, die Firmen, die sowas überstanden haben, das sind auch seriöse Geschäftspartner, die auch ihre Rechnung pünktlich bezahlen können.
Einmal das und die Bereinigung ja auch in dem Sinne, dass die ja nicht pleite gehen sollen, sondern dass die, weil die ja umdenken, plötzlich ein viel solideres
Geschäftsmodell
haben.
Ja,
genau,
müssen
sie passen sich endlich an, weil sie raus müssen aus ihrer Komfortzone, weil du jetzt endlich erkennst, ja stimmt, ich kann nicht einfach 30 Jahre lang Verbrenner produzieren, obwohl wir meinetwegen einen Trend zur E-Mobilität haben.
Das
als Beispiel. Das ist schon gut sowas. Ja, und ich glaube da an uns Deutsche, wir Deutsche sind sehr kreativ. Ja, wir sind ein Volk auch, was auch mit solchen Situationen umzugehen weiß, wenn man nicht zu sehr in der Lethargie oder im Pessimismus verharren.
Genau. Dann müssen wir ins Tun kommen.
Genau. Ja.
Ja. Cool. Ja, so sehe ich es auch. Ich konzentriere mich auch immer auf meinen Circle of Influence und das große Lamentieren zu machen. So.
Deswegen hörst du auch meinen Podcast.
Deshalb höre ich deinen Podcast. Weil ich
optimistisch eingestellt bin.
Ja, aber weil du auch häufig die Themen beim Namen nennst und das nicht so weichgespült, wie das vielleicht in anderen Medien manchmal ist. Das schätze ich sehr an deinem Podcast. Gibt es ein Projekt, an dem du gerade arbeitest, was für unsere Hörer spannend ist oder was deine Arbeit gerade beeinflusst?
Ja, ob das für die Hörer spannend ist, weiß ich nicht. Ja, in einer gewissen Weise. Ich habe normalerweise immer Projekte, weil ich schon einer bin, der ständig wächst. Also was nicht wächst, stirbt, ist so auch so eine Einstellung von mir, weil ich versuche mich nie auf meinen Lorbeeren auszuruhen, weil dann wäre ich eben zu träge und dann macht man Fehler. Momentan ist aber eben so, dass meine liebe Assistentin, meine persönliche Assistentin, die mich seit 18 Jahren begleitet, die seit über 2 Monaten im mehr oder weniger im Wachkoma liegt, die hat... Mit der habe ich gerade eben, wie gesagt, die Aufgabe, dass wir die wieder ins Leben zurückholen. Ja, das ist halt ein Punkt, schon ein Lerneffekt auch für andere, weil du merkst eben mal, wie anfällig man sein kann, wenn man eben seinen Laden nicht im Griff hat. Also wenn du sagst plötzlich, weil sie ist von heute auf morgen ohne Übergabe sehr schwer erkrankt. Ja, und jetzt haben wir eben nicht nur, jetzt fällt mir nicht nur meine Arbeitskraft weg als persönliche Assistentin, die ja alles von mir weggehalten hat. Also das war ja meine Firewall. Ja, wenn irgendeiner über YouTube-Podcast oder sonst irgendwas gefragt hat, war alles sie meine Firewall. Sie war in einer gewissen Weise auch mein moralischer Kompass. Und die ist weg. Und dadurch, dass sie ja auch die beste Freundin von uns ist, also von mir und meiner Frau, ist ja nicht nur sie weg, sondern es entsteht eine menschliche Lücke. Und wir sind ja permanent auch bei ihr, weil sie hat eine neurologische Geschichte. Also ich will jetzt nicht drauf eingehen. Aber sie hat eben eine neurologische Geschichte, wo es wichtig ist auch, dass du solche Menschen unterstützt. Und das haben auch die auf der Intensiv oder auch auf der Intensiv gesagt, wie toll wir das machen, wie toll wir uns da abstimmen. Dass er halt vertraute Stimmen hört. Meine Frau ist ja, wie gesagt, im Krankenhaus, kümmert sich da um die Pflege und dann hört sie unsere vertrauten Stimmen. Also das ist so eine Belastung jetzt gerade auch für unser Unternehmen und auch eine eben auch ein Stressor, ja, wo ich halt wieder effektiver geworden bin in vielen Bereichen, weil ich auch wieder gezwungen war. Also auch da, obwohl ich, du hast immer den blinden Fleck, also auch ich habe den blinden Fleck. Mir fällt es leichter, bei anderen zu optimieren, als manchmal bei mir, weil es ja auch funktioniert hat. Ja, aber das ist eben, wie gesagt, das ist unser Projekt, weil da natürlich wahnsinnig viel Energie da gebunden ist. Und auch da zeigt sich, wie schön das ist, wenn du halt eine gewisse finanzielle Freiheit hast, weil du sagst, ich kann es mir erlauben, weißt du, ich kann es aussitzen, ich habe die Zeit und interessanterweise passiert dann auch nichts. Ja, also es läuft weiter. Jeder da, ich vergleiche das nur so ein bisschen mit einer Vollkaskoversicherung, weißt du, wenn du dein Auto, wenn du die Vollkaske abmeldest, dann geht's kaputt.
Naja.
Ja, immer erst dann, ja, solange, wenn nichts passieren kann, weil es keine Rolle spielt, ja, passiert in der Regel auch nichts. Und da ist halt schön, weil ich habe eben meinen Laden sehr gut im Griff und jetzt, wenn du überlegst, dass ja eben eine persönliche Assistenz, also ein Schlüsselmitarbeiter wegfällt, ja, wir haben ja in Summe nur 4 Mitarbeiter und ein paar Freelancer, aber es ist ja eine wichtige, ganz wichtige tragende Säule gewesen und trotzdem merken viele Kunden gar nichts, ja, ja? Weil es halt einfach, wie gesagt, so funktioniert. Das ist halt aber unser Projekt, eben nicht nur meine Firma jetzt effizienter zu machen infolgedessen, sondern das Wichtige ist eben, dass ich ja dadurch die Zeit habe, also das Ziel ist ja, dass ich die Zeit, noch mehr Zeit habe, damit wir sie ins Leben zurückholen, ja, weil das extrem wichtig ist, dass sie jetzt eine Begleitung hat.
Ja, und also zum einen relativiert das, glaube ich, auch vieles, ne, weil wenn so ein Einschlag sehr nah bei einem ist und umso dankbarer bin ich gerade, dass du mir in so einer Situation hier sogar noch die Zeit für das Interview schenkst. Also da schon mal vorab jetzt vielen Dank, das war mir gar nicht so bewusst.
Sehr gern.
Du bist jetzt schon sehr lange selbstständig.
Ja, seit 30 Jahren jetzt.
Was nervt dich denn dabei und was genießt du dabei?
Boah, was nervt mich? Also was mich nach wie vor immer noch nervt, sind halt diese administrativen Aufgaben, gerade die mir der Staat auferlegt. Ja, lauter diese Kleinigkeiten, was du halt machen musst, ob das jetzt Feuermelderprüfung und was ich den ganzen Völlepanz halt alles machen musst.
Ja.
Die halt im Endeffekt Zeit mir wegnehmen von den eigentlichen wertschöpfenden Arbeiten. Oder halt eben auch Zeiten, die, wo ich sage, ich würde jetzt gerne einfach nur draußen mit meinem Hund spazieren oder mit dem Wohnmobil unterwegs sein oder wie auch immer, ja. Und übrigens auch deshalb bin ich gerade ein Freund, ein Fan von so diesen klaren Systemen, die diese Dinge vereinfachen. Ja, weil gerade im Finanzbereich, weil dann hast du halt eben auch die Sachen oder kommst du leichter mit solchen administrativen Sachen zurecht. Aber das ist das, was mich eigentlich am meisten nervt.
Das verstehe ich. Also so eine Meldung an Statistische Bundesamt und solche blöden
Sachen. Ja, vor allen Dingen auch mit Sachen, die, weißt du, mit Methoden, die von uns anders erwartet werden. Weißt du, wir müssen voll digitalisiert sein und bei denen musst du noch das Fax noch ausdrucken, verstehst du, unterschreiben und wieder einscannen und zurückfaxen. Weißt du, das ärgert mich. Weißt du, wenn mich jemand aus meinem Workflow rausbringt oder in das reinzwingt, wo ich sage, oh, Alter, das ist so fast von 1990.
So, meine Abschlussfrage, die alle Interviewgäste beantworten dürfen, ist die Frage nach einer Buchempfehlung. Du hast eben schon selber deine Bücher oder du hast Bücher veröffentlicht, von der Wildsau zum Sparschwein.
Und das Fuck You Money Privileg. Also, ja. Wenn du mich natürlich als Autor fragst, dann empfehle ich logischerweise mein Buch, das Fuck You Money Privileg. Also meiner Frau gefällt das Buch von der Wildsau zum Sparschwein besser. Dadurch, dass du aber ja Unternehmer hast, empfehle ich immer das Buch auf jeden Fall Fuck You Money Privileg.
Ja.
Es ist nicht so ein Deep Dive, wie das für eine Wildsau, aber das finde ich auch gut so, weil ich will ja eben nicht die Leute ausbilden oder qualifizieren, sondern zum Nachdenken anregen. Und das, finde ich, macht das Buch sehr gut. Also ich finde es halt sehr gut. Am Anfang ist halt, kann man vielleicht die ersten zwei Kapitel könnte man überlesen, weil ich da habe ich mich so ein bisschen leiden lassen von den Amis und habe halt so ein bisschen geschrieben, dass ich halt finanziell frei bin, um halt den Leuten zu zeigen, Alter, ich bin qualifiziert, dieses Buch zu schreiben. Aber wenn man das sagt, dann überlies halt meinetwegen die Kapitel. Aber ich finde das Buch insoweit sehr, sehr interessant, weil ich mich da gefragt habe, was führt eigentlich zu Geld? Also weil ich mich wirklich gefragt habe, wenn meine Kinder fragen, Papa, was führt zu Geld? Was gebe ich denn in die Hand? Und ich habe dann einfach mal die Wege analysiert und habe gemerkt, es gibt nicht die Antwort. Es gibt nicht den Weg, sondern es gibt immer nur deinen Weg. Ja.
Ja.
Und deswegen ist das Buch auch so in gewisser Weise umstritten, weil viele sagen, ja, wo ist jetzt die klare Handlungsempfehlung? Sag ich, naja, die gibt's bedingt, ja, aber ich wollte ja, dass du zum Denken angeregt wirst. Ich wollte einen Paradigmenwechsel erreichen. Ich wollte, wie gesagt, weil selber Denken macht schlau, ja. Und dazu wollte ich dir den Weg ebnen, indem du Sachen leichter fragen kannst. Ja? Und da räume ich mit vielen Mythen auf. Also deswegen finde ich das Buch sehr schön, auch weil es sehr kurzweilig geschrieben ist. Also man kriegt es in 2 Stunden wirklich durchgelesen. Ich weiß ja, dass die meisten haben keine Zeit. Ja, es sind auch viele Bilder drin. Also ich habe mir wirklich überlegt, wie kann man ganz einfach, auch mit Metaphern und so weiter, bestehende Denkansätze oder Denkmuster durchbrechen. Ja, dass eben jemand sagt, ja, stimmt, hat er eigentlich gar nicht zu Unrecht. Ne? Also so, das ist doch der erste Ansatz, weißt du? Dass man
dass man ins Nachdenken kommt und das im Idealfall auf einer Zugfahrt vom Ruhrgebiet nach Berlin oder so.
Genau, ganz genau.
Ja, richtig. Cool. Ja, super. Ich sag mal, vielen Dank für den vielschichtigen Einblick in das Thema Finanzen, in deinen Werdegang, in die Klarheit, die auch finanzielle Freiheit mit sich bringen kann und warum das Ganze erstrebenswert ist. Ich habe mir tatsächlich ein paar spannende Zitate hier noch auf den Zettel geschrieben.
Sind viele in meinem Buch drin, ja? Also wer da mal einsteigen will. Wobei, also wenn ich mal eine Empfehlung geben darf, auch, Entschuldigung, ne, also nicht nur mein Podcast, sondern auch auf meiner Seite ist so ein, da kann man sich eintragen und kann sich so einen Report holen und da trägt man sich mit seiner E-Mail-Adresse ein, wenn einer fragt, warum mit E-Mail-Adresse? Weil ich diesen Report, da sind noch Folge-E-Mails drin, das musst du schon, ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig, weil man muss eben auch da Paradigmen aufweichen, ja. Und deswegen kann ich den Report, bringt es nichts, den einfach ausliefern, sondern man braucht eben infolgedessen auch noch die, das sind glaube ich 8 Mails, die 8 Denkansätze bringen, ne? Wo man sagt, ah, okay, jetzt verstehe ich eigentlich den Ansatz von dem Report nochmal besser, ja. Und die habe ich sehr kurz und knapp rübergebracht, also gesagt, ohne die Leute zu stressen mit sehr kurzen, knappen Informationen, aber eben ein Impuls, der sofort fruchtet. Also das ist auf jeden Fall mal eine gute Empfehlung, wer da tiefer einsteigen möchte.
Dann packen wir den Link dazu noch in die Shownotes, damit die Leute gleich beim nach unten scrollen ins Handeln kommen können.
Genau, sehr gerne.
Ja. Alles klar. Also,
danke nochmal für die Einladung, hat echt Spaß gemacht.
Michael, danke, dass du dir in dieser besonderen Situation die Zeit dafür genommen hast.
Ja, wenn ich deiner Community dir auch ein paar Denkansätze oder Anstöße geben kann. Also deswegen freut mich, wenn jeder das bis hierhin durchgehalten hat und jeder auch oder die Leute dann Spaß hatten und sich was mitnehmen konnten.
Ah, super, vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal an Michael Serve für dieses spannende Gespräch. Ihr seht, dass man auch seinen finanziellen Überblick über die eigenen und die Unternehmensfinanzen mit Planung und Klarheit und einem guten System souverän lösen kann. Wenn du mehr darüber erfahren willst, wie schon gesagt, wir verlinken in den Shownotes Michaels Webseite und da kannst du dich dann schlau lesen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Klicke einfach Abonnieren in deiner Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und wenn du Seniorunternehmer oder potenzieller Nachfolger bist und dich mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigst, dann dürften dich auch meine monatlichen Nachfolgeschmiede Impulse interessieren. Dazu
gehst du einfach in deiner Podcast-App unten zu den Shownotes und klickst auf den Link. Und als Dankeschön für deinen Namen und deine E-Mail-Adresse bekommst du von mir mein Analysepapier mit 5 wichtigen Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers. Das war die heutige Folge des Nachfolgeschmiede-Podcasts. Ich bin Benedikt Stentrup und danke dir fürs Zuhören. Und nun wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.